Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Polen will in die Atomkraft einsteigen und eine Mehrheit der Bevölkerung ist dafür. Ein Dorf wehrt sich dagegen. Dann berichten wir, wie in Frankreich die Sozialisten darum kämpfen, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Zunächst aber blicken wir ins EU-Parlament, und zwar auf die Europäische Volkspartei und darauf, wie sie sich für die Europawahl 2024 aufstellen will. Der Kurs von Parteichef Manfred Weber ist nicht unumstritten. Als der erste Schock verdaut war und als die Debatte darüber losging, welche Konsequenzen aus dem Korruptionsskandal im EU-Parlament zu ziehen sind, da hat Manfred Weber, der Chef der Europäischen Volkspartei, dafür plädiert, den Skandal nicht parteipolitisch auszuschlachten. Bislang ist in der Aufarbeitung des Skandals kein Name aus der christdemokratischen EVP-Fraktion gefallen. Im Zentrum steht die inzwischen abgesetzte Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili und die sozialdemokratische S&D-Fraktion. Aber der Skandal hat immer noch das Potenzial, sich auszuweiten, was mit Blick auf die Europawahlen im kommenden Jahr zu einem Problem werden könnte. Und darüber kann ich jetzt mit Klaus Remme in Brüssel sprechen. Klaus Remme, der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hat zuletzt mehr Tempo bei der politischen Aufarbeitung des Korruptionsskandals verlangt. Hat das nur mit dem Wahlkampf für die Europawahl 2024 zu tun?
Nein, Frau Michaelsen, nur, das wäre zu stark formuliert. Aber es hat sich ja auch mit den bevorstehenden Wahlen zu tun. Diese Affäre hat einen Vertrauensverlust für das gesamte Parlament verursacht. Das ist unstrittig. Die Institution als solche wurde beschädigt. Das kann Weber als Chef der größten Fraktion nicht egal sein, auch wenn die Verdachtsfälle bisher, wie Sie sagen, nur in der zweitgrößten Fraktion S&D von Sozialisten und Sozialdemokraten aufgetreten sind. Und es stimmt, Weber hatte anfangs versichert, diesen Skandal nicht parteipolitisch nutzen zu wollen. Aber seine Kritik am Aufarbeitungswillen von S&D in der letzten Woche in Straßburg zeigt aus meiner Sicht Grenzen dieser Haltung. Und natürlich hat das mit dem heraufziehenden Wahlkampf zu tun. Die EVP ist momentan in keiner Lage, Vorteile ignorieren zu können, zumal im Vergleich zum größten Konkurrenten, nämlich der S&D-Fraktion.
Momentan ist die EVP-Fraktion die stärkste Fraktion im Europaparlament. Trotzdem fürchtet sie einen Machtverlust. Womit hat das zu tun?
Na, das hat damit zu tun, dass die Furcht, von der Sie sprechen, sehr berechtigt ist und dieser Machtverlust in den letzten Jahren längst zu einem Trend wurde, den es aus Sicht der EVP unbedingt umzukehren gilt. Schauen wir auf die Gewichtung derzeit im Parlament. Von den derzeit 705 Abgeordneten gehören 176 zur EVP-Familie. Ja, sie ist damit immer noch stärkste Fraktion, aber der Abstand zur S&D mit 144 Abgeordneten ist im Vergleich zu Vorjahren gering. Dahinter lauern die Liberalen mit 102 und die Grünen mit 71 Abgeordneten. Es gab Zeiten, da stellte die EVP von damals 788 Abgeordneten fast 300. Also diese Zeiten der deutlichen Dominanz, die sind vorbei. Und das drückt sich auch im Europäischen Rat aus, also im Kreis der Staats- und Regierungschefs. Da zählen sich nur noch 10 von 27 Staats- und Regierungschefs zur EVP-Gruppe.
Und wie will Manfred Weber seine EVP-Familie besser aufstellen?
Also ich glaube, er hat das alles sehr genau im Blick, auch jetzt schon zu einem recht frühen Zeitpunkt vor den Wahlen. Seit 8 Monaten ist er jetzt Vorsitzender der EVP. Zum einen hofft Weber auf die Zeit, die noch bis zur Wahl verbleibt, denn immerhin wird bis dahin noch in Spanien, Polen und Finnland gewählt. EVP-Wahlerfolge dort hätten sofort Auswirkungen auf den Europäischen Rat, natürlich nicht im Parlament, aber die Christdemokraten hoffen dann in diesen Ländern auf eine Dynamik, die bis zu den Europawahlen anhält. Und zum anderen schaut Weber auf die Zeit nach der Wahl. Anders als bei Bundestagswahlen steht ja am Europawahlabend nach den ersten Hochrechnungen beileibe nicht fest, wie stark die Fraktionen im neuen Parlament sein werden. Diese Fraktionen bestehen ja aus Abgeordneten vieler nationaler Parteien und die Fraktionsgruppen bilden sich im Wahlkampf und danach neu. Weber ist also auf der Suche nach neuen Partnern.
Und Bei dieser Suche nach neuen Partnern ist seine Suche auch auf die italienische Rechtsaußenpartei, auf die Brüder Italiens gefallen, der Partei der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni. Warum ausgerechnet diese?
Ja, Sie haben recht, die Kontakte zwischen Weber und Meloni haben für Wirbel gesorgt. Alle wissen natürlich um das Bestreben der EVP, hier frühzeitig die Weichen für eine möglichst starke Stellung nach den Wahlen zu stellen. Für deutsche Wähler mag der Blick auf die rechte Seite von Christdemokraten dabei befremdlich wirken, denn auf Bundesebene betont die Union ja ihren Abstand zur AfD. Aber vergessen wir nicht, europaweit kooperieren einige EVP-Parteien mit Rechtspopulisten. Die neue schwedische Regierung ist hier ein prominentes Beispiel. Und die konservative EKR-Fraktion im Parlament mit ihren 63 Abgeordneten, die ist alles andere als in Stein gemeißelt. Sie wird fast zur Hälfte von den Abgeordneten der polnischen PiS-Partei dominiert. Und da gibt es fraktionsintern Risse, etwa wenn es um Fragen der Rechtsstaatlichkeit geht. Und aus EVP-Perspektive wiederum, glaube ich, sind Anwerbungsversuche aus dem EKR-Lager heikel, aber nicht unmöglich. Wer sich zu Europa, zur Rechtsstaatlichkeit, zur Unterstützung für die Ukraine bekennt, der kommt in Frage. Und was Meloni und ihre Fratelli angeht, kann man argumentieren, dass die italienische Regierung in den ersten Monaten, muss man sagen, ihrer Amtszeit moderater auftritt als von vielen befürchtet. Andererseits bilden die faschistischen Wurzeln der Partei einen Ballast, der stark gegen die Zusammenarbeit spricht. Aber Frau Michaelsen, es gibt andere Kandidaten im EKR-Lager aus Spanien, aus Belgien, aus Tschechien. Alles keine Parteien, die zweistellige Abgeordnetenzahlen sichern, aber dennoch aus Sicht Webers für Gespräche gut sind.
Aber darüber müssen wir auch sprechen. Dieser Anwerbeversuch mit Richtung Brüder Italiens, der sorgt auch bei den Christdemokraten für Unruhe. Was hören Sie da?
Ja, das ist sicher so, denn dieses Lager ist nun einmal wirklich breit aufgestellt. Es ist verständlich, dass Gruppen anderer Parteien wie die S&D, die Liberalen, die Grünen, natürlich auch die Linken im Parlament solche EVP-Abwerbungsversuche aus dem rechtspopulistischen Lager natürlich extrem kritisch sehen. Aber auch aus dem großen Kreis der EVP-Familie wird das jetzt nicht zwingend gutiert. Zum einen ist die Schnittmenge zwischen liberal-konservativen Parteien im EVP-Lager und Parteien der EKR-Fraktion gering. Was man auf der rechten Seite gewinnt, könnte man so auf der anderen Seite des Spektrums verlieren. Und zum anderen gibt es natürlich im Kreis der EVP-Parteien die zu Hause national mit möglichen Kandidaten aus dem EKR-Lager konkurrieren. Die haben kein Interesse, dass dieser Wettbewerb durch eine Zusammenarbeit in Brüssel vernebelt wird. Also das ist ein schmaler Grat, auf dem Manfred Weber da versucht, sein Bündnis zu stärken.
Danke, Klaus Remme, für diese Bestandsaufnahme aus Brüssel. Polens Energieversorgung hängt noch stark an der Kohle. Mehr als 70% des Stroms werden in Kohlekraftwerken erzeugt. Das sorgt für dreckige Luft und für hohe CO2-Emissionen. Außerdem sind die Kohlepreise gestiegen infolge des russischen Krieges in der Ukraine. Die polnische Regierung will nun energiepolitisch umsteuern und setzt dabei auch auf die Atomkraft. Der Bau des ersten polnischen AKWs soll 2026 bei Choczewo beginnen, einer kleinen Ortschaft an der Ostsee, etwa 90 Kilometer von Danzig entfernt. Dort regt sich jetzt Protest gegen die Pläne der Regierung, wie Sophie Rebmann berichtet.
Joanna Zwierzchowska betritt den Ostseestrand der Gemeinde Choczewo. Die Natur wirkt unberührt. Wellen schlagen auf den Sandstrand auf. Dahinter ragt ein Fichtenwald in den Himmel. Aber wenn hier in 3 Jahren das erste Atomkraftwerk Polens entsteht, dann muss der Wald weichen. Und das Kühlwasser soll, nach Inbetriebnahme des AKWs, ins Meer abgeführt werden. Zwierzchowska kommen die Tränen, wenn sie daran denkt. Es bricht mir das Herz einfach, das empfinde ich gerade. Aber ich muss tapfer sein und ich habe mir versprochen, ich werde diesen Bau verhindern, auch wenn ich dafür für eigenes Geld nach Brüssel fahren müsste und Frau von der Leyen anflehen müsste, dass sie mich hineinlässt und erhört. Das werde ich machen. Glaubt mir, ich werde es tun.
Zrobię to. Uwierzcie mi, zrobię.
Gemeinsam mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen hat sie Transparente im Dorf aufgehängt, Flyer verteilt, Aufkleber gedruckt und organisiert Protestspaziergänge am Strand. In der Region verdienen viele damit Geld, Ferienwohnungen und Häuschen an Touristen zu vermieten. Und die fürchten, die Protestierenden werden wegbleiben, wenn das Atomkraftwerk erst einmal in der Gemeinde steht. Auch Irena Bayer und Johanna Kass machen sich Sorgen. Bis heute hat niemand klar gesagt, was mit dem Abfall passieren soll. Und weil ich weiß, wie unordentlich man mit solchen Sachen in Polen umgeht, will ich lieber nicht hier sein, wenn es soweit ist. Dieser Ort ist einzigartig auf der Welt und unser Schatz. Die Erwärmung, die das Kraftwerk verursachen wird, wird dieses Meer einfach töten. Mit dieser Einschätzung steht die Gruppe in Polen allerdings weitgehend alleine da. 86% der Polinnen und Polen befürworten den Ausbau der Atomenergie, wie aus einer Umfrage aus dem November 2022 hervorgeht, die das polnische Umweltministerium in Auftrag gegeben hat. Und die polnische Regierung will 2 weitere Kraftwerke bauen lassen. Im Süden des Landes etwa soll ein AKW unter südkoreanischer Beteiligung entstehen. Das AKW am Strand von Choczewo baut den Polen die US-Firma Westinghouse. Der Plan Polens, vom Kohlestrom wegkommen und so das EU-Ziel zu erreichen, emissionsfreie Energiequellen auszubauen. Neben Wind- und Solarkraft soll der Strom, wenn das Atomkraftwerk in 10 Jahren in Betrieb genommen werden kann, auch aus der Atomenergie fließen. Vergessen scheint dabei die Zeit, in der Polen schon einmal an einem AKW baute. In den 1980ern war das, in Żarnowiec, keine 20 Kilometer entfernt. Die verlassenen Ruinen stehen noch in der Landschaft. Nach Tschernobyl stoppte die polnische Regierung damals den Bau. Die Bedenken in der Bevölkerung waren zu groß. Jetzt aber interessieren Sorgen um die Reaktorsicherheit oder die Frage nach der Lagerung des Atommülls kaum jemanden. Selbst Umweltaktivisten wie Andrzej Gąsiorowski begrüßen den Bau, solange die Regierung auf eine Mischung aus erneuerbaren Energien und Atomkraft setzen wird. Wir sind tatsächlich davon überzeugt, dass die energetische Transformation weltweit ohne den Atomkraftbestandteil nicht möglich ist, wenn man die tiefe Dekarbonisierung zum Ziel hat. Auch Aktivistin Joanna Zwierzchowska stört sich nicht per se am AKW, solange es nicht in ihrer Nachbarschaft steht. Könnte ich die Regierung beraten, würde ich vorschlagen, macht hier Offshore, beliefert damit den Norden Polens und im Süden sucht nach anderen Möglichkeiten, um von der Kohle wegzugehen.
Warum und wie sich die Menschen in dem Dorf Choczewo gegen ein geplantes Atomkraftwerk wehren, darüber berichtete Sophie Rebmann. Die traditionellen Volksparteien haben auch in Frankreich in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren. Besonders dramatisch zeigt sich das gerade bei der Sozialistischen Partei, die einst Präsidenten wie François Mitterrand oder François Hollande stellte. Heute kämpft sie dafür, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Vor diesem Hintergrund haben die Parteimitglieder letzte Woche über ihren Parteichef entschieden. Aber das Ergebnis der internen Wahl wird in Frage gestellt und mit ihm der Kurs der Partei. Vor ihrem Parteitag am Wochenende in Marseille sind die französischen Sozialisten heillos zerstritten. Christiane Kess.
Die Entscheidung der Parteimitglieder muss respektiert werden, verlangt Olivier Faure. Der sonst so ruhige Chef der Sozialisten verliert die Geduld mit seinen parteiinternen Widersachern.
Sie müssen aufhören damit, Schande über die ganze Partei zu bringen, obwohl gerade ganz andere Themen auf den Tisch müssten. Jetzt zu Beginn einer großen sozialen Bewegung, bei der wir voll dabei sein wollen. Mitten in den Protesten linker Parteien und Gruppierungen gegen die Rentenreform der Regierung schlagen sich die Sozialisten mit einer Parteikrise herum. Bei der Wahl des neuen Parteichefs vor einer Woche sah sich Olivier Faure im Amt bestätigt, aber sein Konkurrent in der Stichwahl, Nicolas Maillet-Rossignol, will das Ergebnis nicht anerkennen. Maillet-Rossignol kritisiert an der parteiinternen Entscheidung: Es gab nachgewiesene Unregelmäßigkeiten an mehreren Orten. Das ist ein betrügerisches Vorgehen, das es schon lange gibt. Wir alle zusammen waren nicht in der Lage, eine transparente Wahl zu organisieren. Maillet-Rossignol und seine Mitstreiter beklagen schlecht versiegelte Urnen oder dass die Arbeit der Wahlhelfer in den Büros der Landesverbände behindert wurde. Maillet-Rossignol ist Bürgermeister von Rouen. Wenn er in diesem Amt Wahlen jemals so organisiert hätte wie seine Partei, wäre er im Gefängnis, so ereifert sich Maillet-Rossignol. Diese Äußerung sei inakzeptabel, empört sich Parteichef Faure auf Twitter. Ein Konflikt wie dieser sei wie ein Déjà-vu, sagt der Historiker und Experte der französischen Linken Gilles Candard. Die Spaltungen und Konfrontationen in der Partei gibt es schon lange. Der Unterschied zu früher ist, dass die Sozialistische Partei nun sehr geschwächt ist. Sie hat viel weniger Mitglieder und viel weniger Mandatsträger als damals, als sie noch eine dominante Partei des politischen Lebens in Frankreich war. Bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen April schied die sozialistische Kandidatin, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, mit nicht einmal 2% der Stimmen im ersten Wahlgang aus. Für die anschließende Parlamentswahl schlossen sich die Sozialisten dem linken Wahlbündnis NÜP an. Eine Entscheidung, die Parteichef Olivier Faure vorantrieb, gegen den Willen vieler Sozialisten, darunter Parteigrößen wie Ex-Präsident François Hollande. Sie fürchten, ihre ehemalige Volkspartei werde in dem linken Bündnis erst recht untergehen, denn das radikale La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon dominiert die NÜP. Nicolas Maillet-Rossignol sieht die Zukunft der Sozialisten nicht in dem Bündnis. Jean-Christophe Cambadélis, ehemaliger Parteichef, sieht eine Zerreißprobe. Es ist traurig. Die sozialistische Partei ist heute in zwei Teile gespalten. Der eine Teil denkt, man müsse innerhalb der NÜP weitermachen. Der andere Teil glaubt, es müsse eine Neugründung geben. Und keiner hat die nötige Mehrheit, um sich durchzusetzen. Gut 51% der Stimmen der Parteimitglieder für Olivier Faure und seine Linie und knapp 49% für Nicolas Maillet-Rossignol. Das ist das knappe Ergebnis, das das unterlegene Lager nicht anerkennen will. Vor dem Parteitag am Wochenende, bei dem die Delegierten die umstrittene Wahl des Parteivorsitzenden bestätigen sollen, schlägt jede Seite eine andere Lösung vor. Nicolas Maillet-Rossignol: Wir müssen beide Seiten zusammenbringen. Wir brauchen eine Art kollegiale Parteiführung mit der gleichen Verantwortung. Ich habe immer gesagt, ich will mit allen Sozialisten zusammenarbeiten. Wir haben zu oft gesagt, geht weg. Ich sage, kommt zurück. Lasst uns zusammenarbeiten und niemanden ausschließen. Kollegial zusammenarbeiten will auch Olivier Faure, allerdings mit einer klaren Hierarchie und ihm als Chef. Seinen Gegnern wirft er vor: Sie wollen 4 Parteichefs haben. Mal ganz ehrlich, kennen Sie eine Stadt mit 4 Bürgermeistern, eine Region mit 4 Regionalpräsidenten oder ein Departement mit 4 Departementchefs? Das ist doch nicht seriös. Faure lockt seinen Konkurrenten Maillet-Rossignol noch mit dem Angebot, die Liste der Sozialisten für die Europawahlen im kommenden Jahr anzuführen. Doch dieser winkt ab. Man kauft Leute nicht mit Posten. Das ist meiner Meinung nach genau die Art von Vorschlägen, die man unter Sozialisten nicht machen sollte.
Wie zerstritten die französischen Sozialisten zu ihrem Parteitag am Wochenende nach Marseille fahren, darüber berichtete Christiane Kess. Das war's von uns, von Europa heute. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Katrin Michaelsen.